Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske und heute mit zwei Autorinnen, die ihre Biografie befragen für das, was sie schreiben. Die Südafrikanerin Deborah Levi interessiert sich dabei für den Lebensentwurf einer Frau, die das Alter von 50 Jahren überschritten hat. Und Alina Bronski, mit der wir heute beginnen, hat die von ihr so sehr geliebte Figur der russischen Großmutter ein weiteres Mal variiert. Alina Bronski wurde 1978 in Jekaterinburg in der Sowjetunion geboren und lebt seit den 1990er Jahren in Deutschland. Seit ihrem erfolgreichen Debüt Scherbenpark aus dem Jahr 2008 ist Alina Bronski eine feste Größe in der deutschen Gegenwartsliteratur. Das ist ihr gelungen, obwohl Deutsch die zweite Sprache ihres Lebens ist. Nach ihren frühen Erinnerungen an ihre ersten Jahre in Deutschland befragt, hat sie einmal gesagt:
Ich habe ganz viele Erinnerungen, die überlagern sich so ein bisschen. Ich war total begeistert. Das war das erste Mal, dass ich im Ausland war. Und alles war einfach wirklich sehr spannend, weil so ziemlich jedes Alltagsdetail anders funktionierte als zu Hause. Dann war da natürlich auch eine Sprache, die ich nicht sprach. Also ich erinnere mich, wie ich meine Hausaufgaben immer mit einem Wörterbuch machte und eigentlich gar nicht so die Hoffnung hatte, es irgendwann wirklich zu können. Also ich weiß nicht, wir hatten irgendwelche Schädelknochen durchgenommen und ja, das war anstrengend.
Das sagte Alina Bronski im öffentlichen Gespräch mit meiner Kollegin Ute Wegmann. Es hat geklappt, sie ist angekommen hier, aber die Erinnerungen an ihr Geburtsland hat sie mitgenommen und literarisch verarbeitet. Alina Bronski versteht sich dabei darauf, schräge Romanwelten zu entwerfen, die im Milieu der russischen Migration angesiedelt sind. Zu ihrem Figurenbestand gehört dabei die Babuschka und die sitzt diesmal im Flüchtlingsheim. Sie ist keine gemütliche Person, sondern eine richtige Matriarchin mit Haaren auf den Zähnen. Der Zopf meiner Großmutter, so heißt dieser neue Roman von Alina Bronski. Unsere Rezensentin Veronika Schuchter verrät, was passiert und auch, wie der Roman gelungen ist.
Die Figur der Großmutter hat's Alina Bronski angetan. Auch diese ist so halsstarrig, verschroben und charakterstark wie die Großmütter in ihren Romanen zuvor. Das fällt auf, macht aber nichts, werden ältere Frauen sonst ja nicht unbedingt inflationär als Hauptfigur auserkoren. In ihrem vorletzten Roman Baba Dunjas letzte Liebe ließ Alina Bronski etwa eine alte Frau ins verstrahlte Sperrgebiet rund um Tschernobyl zurückkehren. Der dramatischen Szenerie würde der Text dabei nicht ganz gerecht, hieß es. Verharmlosung warf man ihr vor. Da war die durch den spektakulären Schauplatz evozierte Fallhöhe wohl etwas zu groß. Die ist dieses Mal wesentlich kleiner. In der Zopf meiner Großmutter wandert eine russische Familie, bestehend aus den Großeltern und dem kleinen Max, als Kontingent Flüchtlinge nach Deutschland aus. Im Flüchtlingsheim, das den schönen Namen Zur Sonne trägt, mutiert die Großmutter zur gnadenlos bösen Tyrannin. Vor ihrer spitzen Zunge ist niemand sicher. Nur gut, dass die meisten sie nicht verstehen, denn Deutsch lernt sie nicht. Den kerngesunden Max hält sie für einen minderbemittelten und auch noch sterbenskranken Idioten, der rund um die Uhr beschützt werden muss.
Während ich am Rand des Pausenhofs stand und meinen Mitschülern beim Toben zusah, beugte sie sich zu mir, wischte mir den Mund oder die Stirn mit ihrem Taschentuch ab und flüsterte: »Spiel nie mit dem kleinen Türken. Der hat ganz verrückte Augen, als würde er gleich zubeißen.« Und siehst du dieses Mädchen? Sie hat fast so eine schlechte Haltung wie du. In ein paar Jahren wird sie ein Korsett wegen Skoliose brauchen. Merk dir meine Worte. Passt mit dem Ball auf, ihr arischen Missgeburten, sonst spiele ich gleich mit euren Köpfen Fußball. Siehst du, wie lebhaft normale Kinder sind? Warum stehst du neben deiner Oma wie ein Mehlsack?
Die Schimpftiraden der Großmutter werden überstrapaziert. Kein Klischee lässt sie in ihrer Suada aus. Sexismus, Antisemitismus, Homophobie. Die Türken kriegen ihr Fett ab, die Schwuchteln, die Juden sowieso. Schrumpfkopf, Dumpfbacke, Idiot, Mann ohne Hirn, Schnäpfe, Faschist. Kaum ein Satz ohne Herabwürdigung. Das Repertoire der Großmutter scheint grenzenlos und wirkt dabei künstlich bemüht. Irgendwas muss hinter ihrer zwanghaften Fürsorge stecken. Und irgendwann werden tatsächlich hinter der boshaften Maske eine Einsamkeit und eine Angst sichtbar, die nur den Rundumschlag als Gegenmittel kennt. In ihrer Jugend war Margarita Ivanova, kurz Margo, eine erfolgreiche Tänzerin, erfährt Max.
Ich legte das Foto vor mich und versuchte, das Gesicht des Mädchens abzuzeichnen. Ich wusste selbst nicht, warum es mir so wichtig war. Zuletzt hatte ich meine Buntstifte nur benutzt, um den Gesichtern auf den Fotos der russischen Zeitung, die die Großmutter im Supermarkt mitnahm, Hörner und rausgestreckte Zungen anzumalen. Doch jetzt schien es mir darauf anzukommen, dass ich das Gesicht von der Aufnahme so genau wie möglich auf Papier übertrug, als könnte ich das Mädchen von einem Schicksal erlösen, von dem sie auf dem Foto noch nichts ahnte.
Und das ist auch das eigentliche Thema des aktuellen Romans. Es geht um eine Frau, die sich selbst in ein Umfeld katapultiert, in dem sie plötzlich völlig hilflos ist. Sie, die ehemalige Tänzerin, die über bedingungslose Körperbeherrschung und Disziplin verfügte, ist plötzlich abhängig von einem Kind. Das bringt sie in ein unlösbares Dilemma. Sie selbst ist nicht in der Lage, sich zu integrieren. Gleichzeitig beschneidet sie den Enkel, wo es nur geht, in seiner Autonomie, um ihre Einsamkeit zu überdecken. Als der Großvater sich in die jüngere Nina verliebt und Vater des kleinen Genghis wird, könnte das Ganze in ein Eifersuchtsdrama abgleiten. Herkömmliche Familien- und Beziehungskonstellationen interessieren Bronski indes nicht. Charakterstarke Frauen und ungewöhnliche Allianzen ziehen sich als roter Faden durch ihre Romanwelten. So entsteht stattdessen eine etwas schräge Patchwork-Familie aus Nina, ihrer Tochter Vera, dem kleinen Genghis, Max und den Großeltern. Die Großmutter unterstützt die überforderte Nina und bekommt selbst Auftrieb. Sie gründet erfolgreich eine Ballettschule und thront als Matriarchin über allem.
»Manchmal denke ich, meine Mutter ist mit deiner Großmutter verheiratet«, flüsterte Vera mir ins Ohr. »Nee, die hassen sich doch«, sagte ich, »als ob das eine Ehe ausschließen würde.«
Bronskis hochgelobter Debütroman »Scherbenpark« ist eine bissige Milieustudie, in der die Autorin Trauma durch Witz erzählbar macht und in Sprache übersetzt. Etwas Ähnliches versucht sie in »Der Zopf meiner Großmutter«. Das Trauma ist der zunächst im Dunkeln bleibende Tod von Max' Mutter Maja, den weder die Großmutter noch ihr Ehemann überwinden können. Wie die Großmutter Margot, Max sieht, spiegelt ihre eigene Dysfunktionalität und ist Ausdruck der Angst, nach Maja auch den Enkel zu verlieren. Der Roman macht viele Felder auf, deren Potenzial Bronski aber versickern lässt. Zu dominant ist diese Großmutter. Alle anderen Figuren werden von ihr erdrückt und bleiben blass. Ein Star, umgeben von schlecht motivierten Statisten, trägt leider keinen Film. Alina Bronski bewegt sich seit Jahren konsequent an der Schwelle zwischen Höhenkamm und Unterhaltungsliteratur. Das schlug einmal mehr in die eine, einmal mehr in die andere Richtung aus, war aber immer tragisch, komisch und berührend. Nur dieses Mal schlägt leider gar nichts aus. Der Zopf meiner Großmutter ist weder sonderlich anspruchsvoll noch sehr unterhaltsam. Der schwarze Humor der Autorin ist platter Boshaftigkeit gewichen. Man darf auf die nächste Großmutter hoffen.
Meint Veronika Schuchter zu Alina Bronski, »Der Zopf meiner Großmutter«, erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln, 250 Seiten, 20 Euro. Und damit kommen wir zu Deborah Levi. Sie wurde 1959 in Südafrika geboren. Als sie 9 Jahre alt war, musste sie mit ihren Eltern nach England emigrieren, nachdem der Vater, der dem ANC angehört hatte, aus dem Gefängnis entlassen worden war. Der Tochter ist im neuen Land der Sprung ins literarische Milieu gelungen. 1990 debütierte Levi mit einem noch nicht übersetzten Gedichtband, dessen deutscher Titel in etwa lauten würde »Verliebtes Gespräch im Vorhof der Hölle«. Danach schrieb sie Prosaarbeiten, Drehbücher fürs Fernsehen, Theaterstücke. Einer ihrer Romane, »Swimming Home«, »Heimschwimmen«, schaffte es 2012 auf die Shortlist des Man Booker Prizes. Mit ihrem jüngsten, ebenfalls autobiografisch grundierten Roman »Was das Leben kostet« kann man Deborah Levi nun auch hier bei uns entdecken. Heidemarie Schumacher stellt uns den Roman vor.
Um es gleich zu sagen, in Deborah Levis autobiografischem Roman »Was das Leben kostet« geht es um ein ganz spezifisches Leben, um das Leben einer schreibenden Frau jenseits der 50 nach der Trennung von ihrem Mann, soll heißen, um die Befreiung aus einer Beziehung, die der Autorin offenbar wenig Raum gelassen hat. Ein Zimmer für sich allein, wie es Virginia Woolf forderte, hatte sie zwar, aber das Familienheim scheint zum Gefängnis geworden zu sein. Über die Geschichte der Trennung erfährt man als Leserin nichts. Ganz am Ende heißt es einmal:
Als hätten wir von unserer ersten Begegnung an den Pakt gehabt, nicht mehr voneinander wissen zu wollen, sondern weniger. Das war der fatale Fehler, der uns auseinandergetrieben hatte. Das sah ich ein.
Der Umzug aus dem düsteren viktorianischen Haus erfolgt mit den beiden Töchtern in den 6. Stock eines Hochhauses mit Blick über London. Dort ist es hell, man ist den Wolken nahe, dafür gibt es aber keinen Platz für einen Schreibtisch. Eine 84-jährige Freundin bietet Levi das Gartenhäuschen auf ihrem Grundstück an, in dem sie fortan unter einem Apfelbaum mit einem Eichhörnchen als täglichen Besucher schreibt. Das alles ist nicht aufregend und es ist auch nichts Singuläres, hätte die Autorin nicht die Fähigkeit, immer wieder ihre Alltagserfahrungen mit der Reflexion dieses speziellen Lebensabschnitts zu verknüpfen. Der Roman beginnt mit dem Bild einer jungen Frau, die vor der Küste Mexikos auf einen Tauchgang geht. Als sie wieder an die Oberfläche kommt, ist ein Unwetter ausgebrochen. Im Bild der Taucherin geht es jedoch um mehr. Die junge Frau hat eine tiefe Kränkung erfahren, denn eine nicht näher bezeichnete Person auf dem Boot, auf die sie gesetzt hat, ist ihr nicht zu Hilfe gekommen. Das Bild steht für den Wandlungsprozess, mit dem auch das neue Leben der Autorin beginnt. Sie taucht nach 20 Jahren auf und in der Welt ihrer Ehe herrscht Sturm und sie ist gezwungen, sich von nun an allein auf sich zu verlassen und, Zitat, das Zurückschwimmen ertrinken bedeuten würde.
Chaos sei das, was wir am meisten fürchten, heißt es oft. Aber ich glaube heute, insgeheim ist das Chaos unsere größte Sehnsucht. Wenn wir nicht mehr überzeugt sind von der Zukunft, die wir planen, nicht von dem Haus, für das wir uns verschuldet haben, nicht von dem Menschen, der neben uns schläft, dann kann es schon sein, dass uns ein Unwetter, das sich seit langem am Himmel zusammenbraut, der Person näher bringt, die wir in der Welt gern wären.
Wer nun als Leserin gespannt auf eine Geschichte dieser Selbstfindung hofft, wird enttäuscht. Im Weiteren geht es um Kränkung, jedoch nicht um gegenseitige, sondern darum, was Männer Frauen antun, indem sie sie zu Nebenfiguren machen. Levi, die eine Reihe von Drehbüchern und Theaterstücken verfasst hat, spricht im Roman häufig von Haupt- und Nebenfiguren. Es werden Männer zitiert, die ihre Frauen niemals ansehen, wenn sie mit ihnen sprechen, oder ihre Frauen nie beim Namen nennen, sondern nur von meiner Frau sprechen. Dafür bekommt im Gegenzug bei Levi der von ihr verlassene Ehemann auch keinen Namen. Er wird nur als der, Zitat, Vater meiner Kinder oder einmal als jemand mit einem Glas Bier in der Hand charakterisiert. Ein schwuler Freund firmiert allein unter der Bezeichnung, Zitat, der bei der Beerdigung geweint hat. In einem Interview sagte Levi einmal, dass das Kreieren von Abwesenheit sie am meisten am Schreiben interessiere. Es handle sich um Abwesenheiten, die von der Leserin gefüllt werden müssten. Dennoch, die Parameter für das Geschlechterverhältnis im Text sind deutlich gesetzt. Die junge Taucherin, die ihre Geschichte einem anderen Alleinreisenden in einem Restaurant erzählt, stößt auf männliches Unverständnis. Der Fremde interessiert sich nicht für ihre Geschichte, weil er in der jungen Frau gar kein eigenständiges Wesen sieht. Ein anderes Beispiel: Ein junges Mädchen, das im Eurostar sitzt und Französisch lernt, wird von einem älteren Herrn gebeten, für ihn und seine Zeitung auf dem Tisch Platz zu machen. Das Mädchen nimmt daraufhin sein Notebook auf den Schoß und der Alte nutzt den so gewonnenen Raum insgesamt für seine Zeitung, sein Sandwich und seinen Apfel. Eingeschrieben in die Szene ist das männliche Raumnehmen, das Selbstverständliche sich breitmachen, das heute von Feministinnen als Manspreading gescholten wird. Ein Neologismus, der sich auf die Praxis von Männern bezieht, in öffentlichen Verkehrsmitteln mit weit geöffneten Beinen zu sitzen und dabei mehr als einen Sitz in Anspruch zu nehmen.
Als ich ihn bat, seine Zeitung ein bisschen zusammenzuschieben, damit noch Platz für ihren Laptop wäre, musste ich meinen Satz zweimal wiederholen, als verstünde er meinen Gebrauch der englischen Sprache nicht. Schließlich sagte ich, sie lernt. Und als er auch das nicht verstand, sagte ich, sie arbeitet.
So gerät der Roman in Teilen zu einer Art projektiven Anklage gegen die männliche Kolonialisierung weiblichen Raums und die Schwierigkeiten des weiblichen Subjektseins. Levi zitiert bezeichnenderweise die amerikanische Fotokünstlerin Francesca Woodman, die in ihren Selbstporträts sich als Opfer mit spezifischen Techniken zu verwischen versucht.
Immer wieder versuchte sie mit Wänden, Tapeten, Fußböden zu verschmelzen, Nebel, Gespenst, Schmierfleck zu werden, eine Unschärfe, ein weibliches Subjekt, das ausradiert, aber noch kenntlich ist.
Neben Marguerite Duras und Emily Dickinson, den Autorinnen, bei denen sich Levi rückversichert, zitiert sie auch die Beziehung von Simone de Beauvoir und Nelson Algren, dem amerikanischen Schriftsteller, der mit de Beauvoir zusammenleben und eine Familie gründen wollte. Simone de Beauvoir hatte schon früh die Einsicht, dass sie ihr Schreiben und Paris niemals mit einem Leben als Ehefrau und Mutter in Chicago vertauschen könnte, dass ein solches Leben sie mehr kosten würde als Algren, den Chicagoer Autor. Levi stellt fest, dass ihr Leben als Ehefrau und Mutter anders verlaufen ist, dass sie jedoch beide, de Beauvoir und sie, auf den Zug aufgesprungen seien, dessen Reiseziel Freiheit heißt. Die Kosten von Levis Leben und ihrer Freiheit sind gemessen an denen vieler anderer Frauen sehr middle class. Sie hat weder ein Trauma erlitten, noch herrscht in ihrem Leben wirkliche Not. Die psychischen und materiellen Kosten vieler alleinerziehender Frauen sind im Durchschnitt deutlich höher als die einer Erfolgsautorin. Zu den Härten, die sie erdulden muss, zählt die Tatsache, dass sie mit einem E-Bike durch London fahren muss oder dass ein Limetten-Knoblauchhühnchen aus ihrer Tasche fällt und von einem Auto plattgefahren wird. Auch wenn der Neubeginn im vorgeschrittenen Alter eine Form des Kontrollverlustes in sich birgt, so spürt die Erzählerin auch,
das Leben bricht auseinander. Wir versuchen es in die Hand zu nehmen, versuchen es zusammenzuhalten. Bis uns irgendwann klar wird, dass wir es gar nicht zusammenhalten wollen.
Ein anrührendes Kapitel ist der Autorin über das Sterben der Mutter gelungen. Nach der Trennung vom Mann erfährt sie nun noch den Verlust der frühesten Beziehung in ihrem Leben. Ein überaus schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis hatte Debra Levi schon in ihrem Roman Hot Milk geschildert. Im Leben übernimmt sie in den letzten Wochen die Mutterrolle für die Kranke, während die Sterbende umgekehrt eine Ärztin darum bittet, dass man Licht mache, damit sich die lesende Tochter nicht die Augen verderbe. Levi ist eine Autorin, die sensibel beobachten und präzise und unterhaltsam schreiben kann. So farbig, abwechslungsreich und kohärent wie der autobiografische Vorläuferroman »Was ich nicht wissen will«, der Levis Kindheit im Südafrika der Apartheid und ihre ersten Jahre in London bis zur Scheidung der Eltern schildert, ist der Roman »Was das Leben kostet« nicht. Das Leben als alleinstehende Frau über 50 in London kostet anscheinend viel Mühe. Es ist der Preis dafür, nach Jahren als Ehefrau und Mutter endlich die Hauptrolle im eigenen Leben zu spielen. Das sollte sich Frau aber doch ruhig etwas kosten lassen.
Debra Levi, Was das Leben kostet. Aus dem Englischen übersetzt hat Barbara Schaden. Erschienen bei Hoffmann und Campe, 160 Seiten, 20 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Heidemarie Schumacher. Vermelden möchte ich noch, dass es einen neuen Preis gibt, der nur Lyrikerinnen zugänglich ist. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Frauen in diesem Genre seltener mit Preisen bedacht werden. Mit 16.500 Euro ist er dotiert, heißt Gertrud-Kolmar-Preis, wurde zum ersten Mal ausgeschrieben und es gab eine enorme Resonanz. Aus mehr als 1000 Einsendungen wählte eine kompetent besetzte Jury, zu der auch Insa Wilke und Beate Tröger gehören, beide Mitarbeiterinnen dieser Sendung, eine Shortlist. Und auf der stehen Ulrike Dresner, Pega Mundt und Ronja Othmann. Verliehen werden soll der Preis im September im Hamburger Thalia Theater. Hier und jetzt geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell. Immer wieder gibt es im Sommer Brände in der Arktis, aber noch nie waren diese so großflächig wie in diesem Jahr. Mehr dazu erfahren Sie gleich an dieser Stelle mit meinem Kollegen Uli Blumenthal. Und hier dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.